Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe eine CHRO am Start. Viele von euch werden sie kennen. Sie heißt Gabriele Fanta. Den Namen finde ich generell total klasse. Sie kann diesen halben Witz wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr hören. Sie ist CHRO der Körber Group und war auch schon öfter mal bei Saatkorn zu Gast. So auch heute wieder. Herzlich willkommen, Gabriele.
Vielen Dank. Ich bin auch total glücklich, wieder mit dir sprechen zu können. Ist ja ein bisschen her. Ich glaube, gute 2 Jahre, seit wir uns letztes Mal hier unterhalten haben.
Absolut. Ich glaube, seitdem ist eine ganze Menge bei Körber passiert. Ich weiß, dass eine ganze Menge passiert ist. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. An verschiedenen Stellen kann man das sehen, wenn man sich mit eurem Unternehmen beschäftigt. Im Vorgespräch fand ich ganz cool, da hast du mir erzählt, ich komme gerade vom Erdbeerfeld. Das war aber kein echtes Erdbeerfeld, obwohl das in die Jahreszeit jetzt reinpasst, wo wir gerade aufnehmen, sondern es war ein virtuelles Erdbeerfeld. Vielleicht können wir da einfach mal einsteigen. Wieso macht Körber was mit virtuellen Erdbeerfeldern? Bitte schön.
Ja, also virtuelle Erdbeerfelder haben wir noch nicht sozusagen im Live-Einsatz, aber wir haben eine Business Area, Körber Technologies, die beschäftigt sich auch mit den Technologien rund um Vertical Farming. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du dir ein großes Lager vorstellst, in dem Pflanzen optimal versorgt sind, angesteuert werden können und optimale Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann ist das einfach eine sehr stark vertikale Landschaft. Und unsere Kollegen aus dem Geschäftsfeld hatten eine Virtual Reality vorbereitet anlässlich unserer Körber Career Night in Hamburg. Und da bin ich mal durchgeflogen. Und es ist wirklich sehr faszinierend, weil ich habe, glaube ich, noch nie Erdbeeren im Flug angefasst, aber war sehr, sehr spektakulär und spannend. Ja, so gehen wir halt auch in Zukunftstechnologien rein. Und es war klar ein spielerischer Angang, aber ganz ernsthaft, natürlich braucht es Innovation fürs Morgen.
Und ist das dann letzten Endes eine Anwendung, die ihr für Testzwecke habt oder um Technologien zu verbessern? Oder was ist der Hintergrund dann davon?
Also das Thema Vertical Farming wird eine Technologie sein, die irgendwann mal auch eben dann bei Kunden ausgerollt wird. Und wir nehmen natürlich alles, was Virtual Reality, künstliche Intelligenz und andere Themen so bieten, um Technologie anschaulich zu machen, aber auch um Technologie messbar zu machen, verfolgen zu können, um effektiver damit zu sein. Die nehmen wir natürlich auch für uns selbst wie auch für Kundenlösungen in Anspruch, ganz klar.
Sehr spannend hört sich das an und auch sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wann es so weit kommt, dass man im Vertical Farming durch Virtual Reality dann auch virtuell essen kann. Das wäre natürlich wirklich so ein absoluter Mega-Technologie-Durchbruch. Aber das hat, glaube ich, noch etwas Zeit. Vielleicht sprechen wir einmal noch mal ein bisschen über Körber an sich. Das ist ja ein riesen Transformationsprojekt, kann man eigentlich fast sagen, gewesen über die letzten Jahre. Du hattest, wie damals erzählt, es sind ganz viele Einzelmarken mit verschiedenen Divisionen. Wie sieht das heute aus? Wie sieht die Körber Group eigentlich heute aus?
Also seit September 22 haben wir alle das blaue Körberdach, das du hinter mir siehst am Bildschirm. Also alle Marken laufen jetzt unter der Dachmarke sozusagen Körber. Und es waren tatsächlich mehr als 40 Einzelmarken, als die Reise im Jahr 2020 gestartet wurde. Wo sind wir jetzt in der Pandemie? Klar, die hat alle getroffen, haben wir angefangen, neben der Marke auch das Thema Markenbotschafter und auch Führungskräfte uns anzusehen, haben neue Leadership Principles, Führungsprinzipien entwickelt. Dann hatten wir gleich den großartigen 75-jährigen Körbergeburtstag. Das war auch ein schöner Anlass, um die Marke nach außen sichtbarer zu machen. An diesem Datum ist auch die virtuelle Körperwelt live gegangen. Die heißt Experience ohne E, also mit X anfangen, experience.körber.com. Da könnt ihr Zuhörer auch mal reingehen und Zuhörerinnen und euch in unserer Vergangenheit, der Gegenwart und auch in die Zukunft reinbewegen. Und mit viel Glück findet ihr auch vielleicht das virtuelle Erdbeerfeld, wenn wir es dann eingebaut haben. Also das ist das, was so passiert ist. Daneben sind wir seit 2022 sehr stark an der Kulturarbeit. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben eine sehr systematische Erhebung gemacht. Wie ist die Ist-Kultur? haben uns dann den Nordstern auf 2030 gelegt. Wie muss Kultur sein, damit wir eben weiterhin technologieführend sein können für die Kunden, aber auch für uns selbst natürlich. Wie muss Arbeit der Zukunft sein? Und dann hatten wir eine Bottom-up-Reise begonnen, zunächst mit dem Konzernbetriebsrat und dann durch sehr, sehr viele Standorte. Wie ist eben unsere Kulturvorstellung 2030? Da haben wir einen ganz schönen Kulturkern gefunden, der heißt Vertrauen und Zusammenarbeit. Der gefällt mir als HRler natürlich auch sehr gut, ja. Kann man viel draus machen und sind jetzt im Rollout über Standorte und auch über die Weitertragung der Kultur in Form von Culture Coaches. Das ist sozusagen unser Absprungpunkt 2 Jahre später fürs Morgen.
Sehr schnell und sehr klar erzählt. Aber das Teufel ist ein Eichhörnchen. Das stelle ich mir wirklich sehr anstrengend vor und da sieht man ja auch direkt dann die Verbindung. Also wenn du sagst, naja, Branding ist sozusagen das eine aus 40 Einzelmarken, ist dann eine Marke, alles wurde unter einer Marke subsumiert. Das hört sich ja dann erstmal eigentlich nach einer Aufgabe für Marketing, vielleicht auch Kommunikation an. Wenn man kurz nur weiterdenkt, kommt man direkt auf HR, weil man natürlich dann an dem Kulturthema landet. Und jetzt, glaube ich, kann man schnell Farben verändern, Logos verändern, aber Kulturen verändert man in der Regel ja gar nicht so schnell. Und ich stelle mir halt so vor, dass diese 40 Einzelmarken unterschiedlich lange schon existiert haben, unterschiedliche Subkulturen vielleicht auch ausgeprägt haben. Wie ist dann so dieser Transformationsweg vielleicht doch zu einer verbindenden, einheitlicheren Unternehmenskultur? Also die Messung ist das eine und dann stellt man ja auch fest, dass vielleicht von diesem Nordstern alle mehr oder weniger weit entfernt sind. Das wird ja sehr unterschiedlich sein. Wie geht ihr da vor, dass kulturelle Identität einerseits gleich erlebt wird und vielleicht trotzdem lokale Unterschiede auch Akzeptanz finden in dieser Gesamtkultur?
Ja, also es ist natürlich eine Reise, deswegen waren wir auch sehr lange auf dieser Kulturreise unterwegs. Die Befragung ist nur das eine gewesen, aber diese wirkliche Arbeit, sehr viele Standorte zu besuchen, sehr viele Kulturworkshops zu machen. Wir haben tausende von Post-its gesammelt, ja, die nachher ausgewertet worden sind. Wir haben auch sehr viel reflektiert. Wir haben Silent Walk, Meditation auch angeboten teilweise, um eben zum kulturellen Kern der lokalen Einheit oder des Betriebs zu kommen. Und wir haben es dann tatsächlich mit dem Top-Management und den Top-Führungskräften abgeschlossen. Die waren die letzten auf der Reise. Und da ist eben diese Gemeinsamkeit, die aktuell schon alle Unternehmen verbindet, Vertrauen und Zusammenarbeit ist dabei rausgekommen. Und daran arbeiten wir weiter. Weil ich glaube, es ist auch sehr schwer, Menschen identitätsprägende Elemente aus einer lokalen Kultur wegzunehmen. Man muss eher gucken, wie passt es dann zusammen und wie bringt man ein gemeinsames Verständnis von dem Miteinander. Das ist es ja eigentlich. Kultur ist ein gemeinsames Verständnis vom Miteinander im Innen. Nach außen ist es eine Währung, nach der sich ein Bewerber, eine Bewerberin entscheidet, komme ich, bleibe ich oder gehe ich dann, wenn man dann angestellt ist. Und so sehen wir das. Also da werden wir weiterarbeiten. Wir haben gerade die Culture Coach Academy am Start. Da nehmen wir halt auch bewusst lokale Kolleginnen und Kollegen, die motiviert sind, etwas lokal zu tun, bilden die aus und sorgen damit auch dafür, dass Kultur nicht statisch bleibt, sondern sich einfach mit dem, was auch morgen notwendig ist, entwickelt, ja. Und ich war letzte Woche in Porto, das war interessant, weil auch dort ist es eine lokale Kultur, die 2 Betriebe haben, weil wir haben da einfach einen sehr digitalen Standort und wir haben gleichzeitig auch ganz schnöde, und ich will nicht schnöde sagen, aber für viele ist das ja schon langweilig heutzutage, einen Produktionsstandort, wo Menschen tatsächlich in Arbeitskleidung arbeiten an einem Produkt. Ja. Und beide Standorte haben aber gemeinsam, dass die Kolleginnen und Kollegen dort sehr aktiv sind und direkt in den Dialog gehen. Und das ist was Schönes, das können sich zurückgezogenere Kulturen eigentlich auch mal abgucken, ja, dass man, wenn man ein Thema hat, auch direkt in den Dialog geht und es nicht lange für sich behält, drauf rumkaut und dann überhaupt nicht mehr mit der Sprache rausrücken will irgendwann mal. Also das ist sehr, sehr spannend zu sehen und so versuchen wir auch dort vor Ort Themen zu verbinden zwischen sehr digital und eben Fertigung klassisch. Und wir haben auch unsere Top-Talente weltweit dorthin eingeladen zu einem Programmpunkt, um eben auch dafür zu sorgen, dass das Gute, was schon da ist, dorthin getragen wird, wo es vielleicht davon noch ein bisschen mehr geben könnte oder sollte.
Das finde ich total spannend. Also meine persönliche Überzeugung ist, dass heute schon, aber in der Zukunft noch viel mehr eigentlich Unternehmenskultur der Wettbewerbsdifferenzierungsfaktor schlechthin ist, ne? Wenn es um Recruiting geht, aber auch wenn es um Retention geht. Warum glaube ich das? Also erstmal die ganzen HR-Tools, die mir so einfallen, vom Gehalt angefangen über Benefits und so weiter, die bilden zusammen ja die Kultur, also die Menschen natürlich ganz besonders, die vor Ort sind. Das heißt, am Ende ist es die Gesamtmenge dessen, was eigentlich so da ist an Instrumenten, an Vorgehensweisen. Und wenn jetzt Vertrauen so ein absolutes Kernelement ist, finde ich, passt das sehr gut in unsere Zeiten, die so schnelllebig geworden sind durch die technologische Entwicklung, die aber auch aus einer HR-Perspektive, wenn ich so drauf gucke, sehr druckvoll geworden sind, weil die demografische Entwicklung ja vor keinem Unternehmen Halt macht und es immer schwieriger wird, Leute zu gewinnen und auch zu binden. Also wie, wenn nicht über den Weg des Vertrauens, einer Vertrauenskultur, kann man das eigentlich erreichen? Deswegen gefällt mir das, aber das ist natürlich meine Interpretation. Wie denkst du darüber?
Also ich glaube auch, dass Kultur zumindest für Länder wie Deutschland, die sehr stark demografisch in der Bredouille sind, weil wir werden ja die Kinder, die heute noch nicht geboren sind, das kriegst du ja nicht mehr nachgeholt, ja, für gewisse Profile. Und dann haben wir natürlich auch ein totales Mobilitätsthema. Und ich glaube auch ein bisschen seit der Pandemie, dass die Arbeit ja quasi zu dir kommen soll und du dich jetzt für einen Job auch selten zur Arbeit hin bewegst, im Sinne von, wenn du die Auswahl hast, sehr nah an deinem Umfeld zu arbeiten, wirst du dich eher dafür entscheiden als dagegen. Und daher brauchen wir das Thema Kultur, weil auch das Miteinander ein anspruchsvolleres ist, sehr viele Generationen am Arbeitsplatz, in Teilen, ich will nicht sagen, sich widersprechende Vorstellungen, aber es gibt andere Interpretationen von Work-Life oder auch von Blending. Und das ist für mich ein Thema, was eins ist, was bearbeitet werden muss und am besten halt auch in einem offenen und ausgesprochenen Miteinander. Und ein ausgesprochenes Miteinander erfordert eben das Vertrauen, dass du eben auch sagst, als Gen Z oder auch als Babyboomer, was passt mir gerade besonders gut, was passt mir gerade nicht und was empfiehlt mir? Und da müssen wir halt hinkommen. Und Zusammenarbeit ist für mich auch ein Thema. Man redet viel über Ökosysteme. Ich meine damit Ökosysteme im Sinne von Zusammenarbeiten, Frenemies oder eben auch in vorgelagerten und nachgelagerten Schritten zusammenzuarbeiten. Dafür brauchst du Vertrauen, aber dafür brauchst du auch ein Verständnis. Was heißt denn zusammenarbeiten? Und zusammenarbeiten ist halt keine Einbahnstraße. Zusammenarbeiten ist nicht, all meine Bedürfnisse müssen hier auf den Tisch und müssen durchgesetzt werden, sondern es erfordert auch wieder ein Miteinander und eben auch einen Dialog dazu. Was fehlt mir hier? Was fehlt dir dir? Was braucht's noch von Dritten? Das hinzukriegen, glaube ich, geht nur so. Und dann ist es auch ein Unterscheidungsmerkmal. Also ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Dialog in der Arbeitswelt und eigentlich auch am Arbeitsplatz, ja. Und du kennst auch eins meiner anderen Lieblingsthemen, das ist ja die hierarchische Diskriminierung im Sinne von, wann sagen dir Menschen, die mit dir und für dich arbeiten, überhaupt Bescheid, dass was nicht mehr richtig gut läuft? Und das würde ich mir halt auch wünschen. Dafür brauchst du auch Zusammenarbeit, dass du Leute halt jederzeit einladen kannst, zu sagen, was soll's denn sein?
Das finde ich einen interessanten Punkt. Ich will da gar nicht zu lange drauf verweilen, aber ich muss an einen ehemaligen Vorgesetzten von mir denken. Wir hatten sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie man mit der Mitbestimmung eigentlich umgehen soll. Für ihn war die Mitbestimmung eigentlich ein Übel und er hat die eigentlich versucht, möglichst zu unterdrücken. Und ich habe dann gesagt, eigentlich muss man meiner Meinung nach genau andersrum den Weg gehen, also nämlich offen in einen Dialog gehen und man muss da auch den ersten Schritt machen als Top-Führungskraft, um diesen Vertrauensvorschuss zu gewährleisten. Danach kann und sollte man natürlich in Dialog gehen und muss ja nicht allen Leuten nach dem Mund reden, ne? Aber ich glaube, dass das für Führungskräfte wichtig ist, diesen ersten Schritt machen zu können und sagen zu können, erzähl mir doch mal, wie es dir geht und nicht sozusagen zu erwarten, die werden ja schon den Mund aufmachen, ne? Also das trauen sich halt dann vielleicht einige auch heutzutage immer noch nicht. Ja.
Aber ja, wichtiger Punkt, ja, stimmt, hast du recht, Mitbestimmung ist ja auch in Deutschland viel besprochen. Ich glaube, auch da wird es ein Shift geben. Wir müssen halt sehen, dass Mitbestimmung anders gedacht wird als nur in Bezug auf gesetzgebende Themen, ich sag mal Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitsgesetze, ja, sondern einfach umfassender. Ich glaube, die moderne Mitbestimmung 2.3. 4.5.0 ist, bevor ein mitbestimmungspflichtiger Sachverhalt auftritt, schon mal im Gespräch, im Dialog zu sein. Ich versuche das zu leben, muss ich sagen. Ob mir das gelingt oder nicht im Alltag, weiß ich nicht. Da müssten wir dann unsere Konzernbetriebsratsmitglieder fragen. Aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man, bevor es akut und streitig wird, ja, dass man davor sich schon gegenseitig abgeholt hat, gilt natürlich auch für die Mitbestimmungsseite. Da gibt es auch Themen, die eigentlich besser früher geäußert werden sollten, als dann, wenn man sich wirklich dann auseinandersetzen muss. Und das würde ich schön finden.
Das sehe
Also
ich genau
Vertrauen ist
so.
immer gut.
Das Verrückte ist ja, finde ich jetzt, und dann können wir auch einen Punkt an diesen Abschnitt des Gesprächs machen. Eigentlich ist das Zusammenleben von Menschen auch mal komplett aus der Arbeitswelt rausgedacht. Ja, wie geht man miteinander um? Es ist immer gut, sehr schnell zu sagen, das fand ich nicht gut oder das passt mir nicht oder habe ich dich richtig verstanden, weil man dann natürlich Konflikte lösen kann, bevor sie so richtig virulent werden. Aber das nur am Rande. Saatkorn beschäftigt sich ja auch immer gerne mit dem ganzen Thema Employer Branding, mit der ganzen Thematik Rekrutierung. Jetzt seid ihr natürlich ein Unternehmen, was einen sehr starken MINT-Fokus hat. Und ich glaube, das weiß ja inzwischen jede und jeder, das ist nicht so leicht, da an Menschen ranzukommen. Wie schaust du da drauf? Ihr seid ja sehr innovativ unterwegs gewesen mit der Körperwoche. Jetzt macht ihr, glaube ich, lokale Career Nights. Finde ich sehr, sehr cool. Aber was ist da so gerade die Herausforderung und wie stellt ihr euch dieser?
Ich denke, gerade in Deutschland müssen wir sehr früh anfangen, dass MINT auch wirklich was Tolles ist, auch, sage ich mal, für weibliche Talente. Wir machen mit bei Empower Girl, damit man eben Einblick bekommt, auch in so ein potenziell zukünftiges Arbeitsleben über Praktika. Wir bieten sehr, sehr viele Schnuppertage an unseren Standorten in Deutschland, auch um die Ausbildung natürlich wieder zu Wert zu bringen. Das ist ja auch so ein bisschen in Vernachlässigung geraten, dass Ausbildung eigentlich ein klassisches Produkt ist, was sich über Jahrzehnte bewährt hat, ja, oder über Jahrhunderte fast, wenn man die Zünfte aus dem Mittelalter noch mit reinnimmt. Und was wir heutzutage viel zu wenig priorisieren, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder denken, wenn wir auch, ja, Laufbahnwege empfehlen. Also da sind wir auch ganz stark drin. Und Girls Days machen wir natürlich auch. Wir versuchen das zu stärken. Wir versuchen auch im Außen MINT-Talente zu zeigen. Wir haben ganz tolle MINT-Talente an Bord, die sich auch freiwillig für so eine Laufbahn entschieden haben und daher auch Vorbild sein können. Und darum geht's. Und ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir halt nicht anfangen, rosane, hellblaue Welten zu schaffen und dass die dann eben einen bis ins Erwachsenenleben so weit prägen. Da sollten wir, glaube ich, auch ein Augenmerk drauf legen, der schulischen Bildung, aber natürlich auch, wie wir Menschen anschauen, die beispielsweise uns im Alltag begegnen. Jemanden, der bei der Stadtreinigung arbeitet und als weiblich gelesen wird, ja, wird ja manchmal kommentiert. Warum machen wir das? Ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Oder wenn Handwerker und Handwerkerinnen in unserem Unternehmen sind, warum muss man das kommentieren, dass es eine Elektrikerin gibt oder eine Malerin? Das ist doch total in Ordnung. Und ich glaube, da ist gesellschaftlich auch noch was zu tun.
Und wie spielt ihr das jetzt, ich sag mal, im Employer Branding Recruiting? Ich bin noch so ein bisschen neugierig auf diese lokalen Career Nights. Wie muss man sich das vorstellen? Was macht ihr da eigentlich konkret?
Bei der Career Night, die wir neulich in Hamburg hatten, ist es so, dass wir eine Technologin am Start hatten für die Keynote. Die kann sehr breit erzählen, wie ihr Lebensweg ist und was sie auch im Alltag wuppt. Und die leitet im Prinzip die Forschungs- und Entwicklungsabteilung einer Business Area von uns. Also das ist schon eine ziemlich große Rolle. Und natürlich ist sowas auch für Studentinnen, die eben da waren, eine Vorbildfunktion, dass jemand seinen Weg macht in dem immer noch sehr stark männlich dominierten Themenfeld, die aber auch bewiesen hat mit den Produkten, die sie voranbringt, dass man auch als Frau ganz große Sprünge machen kann. Und so suchen wir halt Role Models, die wir im Außen auch mit uns mitnehmen. Und wir gucken natürlich auch, dass wir jüngere Talente haben, die dann beispielsweise Consulting gut erklären können. Wir haben auch zwei große Consulting-Einheiten oder auch im digitalen Bereich, was gibt es da zu tun? In Portugal haben wir eine weibliche Standortleiterin. Das ist natürlich ein totaler Magnet für Female Talent im Bereich Engineering. Und sowas muss man leider immer noch sehr auf die Bühne heben. Also von alleine, glaube ich, sieht man das nicht, ja. Man muss dann auch als Unternehmen mit der Employer Brand oder der Reputation dafür sorgen, dass diese Menschen auch ein Gesicht nach außen sind und auch ihre tollen Inhalte und Themen erzählen können.
Das ist eigentlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil sich bei euch auch ganz oben auf der Board-Ebene in dem Kontext was getan hat. Vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen. Und ich erlebe oft Männer in meinem Alter, die dann sagen: Ja, ist ja klar, ich hatte keine Chance, wurde eine Frau gesucht. Also normalerweise das ist jetzt ein diffiziles Thema, aber normalerweise sollte man natürlich nach Qualifikation schauen. Und dennoch ist es wichtig, dass wir zeigen, dass die typischen Stereotype nicht bedient werden. Ist ja durchaus so ein etwas diffiziles Thema, aber wie hat sich das bei euch entwickelt?
Also ich denke, wie du, dass die Qualifikation da sein muss, weil es wird nicht helfen, wenn wir jetzt an Frauen denken, die wegen Quotenregelung, und ich will die Quote nicht verteufeln, aber es ist natürlich gefährlich, wenn man manche Themen nicht mitbringt und dann erfolgreich sein soll. Und was du am Markt beobachten kannst, ich beobachte das auch sehr deutlich, was passiert mit Frauen, die zum ersten Mal beispielsweise auf einem Vorstandslevel einen Vertrag antreten und dann noch nicht mal die erste Vertragslaufzeit schaffen. Ja, ich denke, es ist auch ein Onboarding-Thema, dass man sich gut begegnet, und es ist schon ein Thema, dass man die richtigen Qualifikationen mitbringt. Und ich glaube, ab einem gewissen Niveau gibt es halt keinen Shortcut. Da nützt es nicht, nur Influencer zu sein, da nützt es auch nicht, das größte Netzwerk zu haben oder in den meisten Netzwerken engagiert zu sein. Da kommt es halt schon ein bisschen auf das, was man bisher erreicht hat, und das Potenzial für künftige Rollen an. Und daher muss ich sagen, also ich bin sehr stolz drauf, dass der Aufsichtsrat diese beiden Frauen bestellt hat, die ab September zu Körber kommen. Beide haben einen unfassbar tollen Track Record im Lebenslauf in den Unternehmungen, in denen sie tätig waren, und auch eine sehr MINT-lastige Prägung, was natürlich für ein Technologieunternehmen entscheidend ist. Also daher glaube ich auch, dass uns diese Besetzung gelingen werden, und dass es natürlich auch, ich habe Signature Hire genannt, als ich das gefeiert habe in meinem Post nach der Aufsichtsratssitzung, weil schon noch eine Signalwirkung hat. Und es gibt wenig Unternehmen, glaube ich, auch, die sich sowas trauen würden, oder wenig Aufsichtsräte, die sagen, okay, wir machen eben direkt mal zwei. Und wir glauben, dass es funktioniert. Das finde ich ein starkes Signal auch nach außen und auch an den Kandidatinnenmarkt.
Welche Ressorts werden die beiden verantworten?
Wir haben eine neue Unternehmensaufstellung. Es ist jetzt so, dass wir eine Verantwortung haben, die heißt, du bist Vorstandsmitglied und bist verantwortlich für ein Geschäftsfeld. Das ist sozusagen die Aufteilung. Es ist keine funktionale Aufstellung im Vorstand. Die eine neue Vorstandsfrau wird zuständig sein für das Geschäftsfeld Körber Supply Chain und die andere für das Geschäftsfeld Körber Technologies. Und wie man schon den Bezeichnungen entnehmen kann, sind schon unterschiedliche Profile. Technologies ist halt sehr stark Hightech-lastig. Bei dem Thema Supply Chain geht es mehr um Ökosysteme. Das ist eher ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Betrieben und auch unterschiedlichen Lösungen für die Kunden. Und so sind die Profile natürlich auch unterschiedlich, ja. Aber ich glaube, jede der beiden wird in ihrem Bereich sehr, sehr erfolgreich sein.
Ja, spannend. Ich drücke euch die Daumen als Gesamt-Org, aber auch dir. Ich denke, du bist an den Entscheidungen irgendwie auch mit involviert gewesen, vermutlich qua Rolle. Insofern wünsche ich euch da ganz, ganz viel Erfolg. Lass uns mal von den Menschen, die schon sehr weit oben auf der Karriereleiter sind, nochmal in die andere Richtung gehen. Und ich weiß, dass ihr euch auch engagiert in verschiedenen Netzwerken, wo es um sehr junge Menschen geht. Vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Wir waren da eben schon mal, nur hat sich unser Gespräch dann so schön Richtung Vorstand entwickelt. Aber ich würde da gerne nochmal kurz hingucken.
Ja, ich denke, man muss halt wirklich auch schon bei SchülerInnen anfangen, also sehr früh, um zu begeistern für entweder etwas, was Ausbildung heißt, oder auch für eine technische, technologische Engineering-Laufbahn. Empower Girl ist eine der Initiativen, und eben auch diese direkten Schnuppertage mit dem Einblick in den ganz konkret lokalen Betrieb. Da schlagen wir eigentlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe, denn lokal heißt für viele, da ist meine Heimat, da möchte ich auch bleiben, wenn ich mein Berufsleben beginne. Ja, also ist der lokale Bezug da, und du kannst ganz konkret schauen, wer wird mein Chefin sein, wer wird bei mir im Team arbeiten. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehenswert. Du siehst direkt die Unternehmenskultur, auch die sehr lokale Ausprägung davon, und das ist ein guter Startpunkt. Und eben auch die Praxis, wie ist der Arbeitsalltag. Übergreifend werden wir auch demnächst mit der Netzwerk Chancen eine Kooperation eingehen. Das ist ja nochmal ein spezifisches Thema für Akademikerinnen und andere mit einem eher, sage ich mal, sozial benachteiligteren Background. Ich glaube, auch da können wir gut wirksam werden, weil das Schöne ist, dass wir ein sehr, sehr demokratisches Unternehmen sind. Also bei uns spielen Hierarchien und auch so im Sinne von Werdegang, Status weniger eine Rolle. Es ist eher eine Du-Kultur, und du kannst auch barrierefrei sozusagen den Vorstandsvorsitzenden, alle anderen auch erreichen. Und ich glaube, auch das sind Themen, die sehr modern wirken, wenn man an Unternehmenskultur und Miteinander denkt. und für viele andere vielleicht noch nicht vorstellbar. Und so differenzieren wir uns halt als nicht ganz so großer und bekannter Arbeitgeber von vielleicht den Großkonzernen, die auf der Top 10 Wunschliste der Absolventinnen und Absolventen sind. Und ich glaube, so müssen wir einfach weitermachen. Was ist denn unser Sweet Spot? Was können wir bieten, was andere nicht so bieten können? Und dann eben von der Schule bis hin zu Absolventinnen daran arbeiten, dass wir Menschen für uns begeistern können.
Was mir gerade ganz gut gefallen hat, sind zwei Dinge. Also erstens ist das ein super Rahmen zu dem Einstieg unseres Gesprächs, Stichwort Unternehmenskultur. Und zweitens hast du gerade über was gesprochen, ohne den Begriff überhaupt zu erwähnen. Mein Eindruck ist, dass ihr in puncto Diversity da extrem offen unterwegs seid. Also das gefällt mir, weil viele denken ja auch immer bei der Diversity immer nur an die Männlein-Weiblein-Thematik. Und es ist ja ein weitaus größeres Thema. Es geht auch um Alter, es geht um die Herkunft, soziale Herkunft, es geht um Religion, Sexualität und so weiter. Und mein Eindruck ist, dass ihr da extrem offen aufgestellt seid. Ist das bei Intent oder läuft das eher so nebenbei? Wie ist das bei euch?
Also ich denke, dass das schon sehr viel seit der Gründer begonnen hat. Daran liegt, dass sie sehr schnell auch international wurde. Wir haben heute mehr als 100 Standorte weltweit. Das ist natürlich auch schon sehr viel, bedingt durch unser Ökosystem-Thema. Arbeiten Leute auch zusammen. Das heißt, ein Stück weit kommt das Ganze natürlich aus dem Unternehmen heraus. Aber natürlich müssen wir uns auch um Diversität bemühen. Ich meine jetzt nicht nur Frauen, weil für mich eben Diversität nicht am Geschlecht aufhört, sondern durchaus breiter ist. Wir hatten dazu auch, um da unsere Hausaufgaben gut zu machen, im letzten Jahr ein Training entwickelt, das auch verpflichtend ist für alle Mitarbeitenden weltweit. Respektvolles Miteinander heißt es auf Deutsch. Da gehen wir wirklich durch jedes Diversitätsmerkmal durch. Und haben auch praktische Beispiele, wie sich Diskriminierung für Betroffene anfühlt. Weißt du, weil oft ist es ja nicht so, dass es eine diskriminierende Absicht gibt, aber es kommt halt bei der Gruppe anders an, als es intendiert war. Und da muss man einfach sensibilisieren. Da hatte ich übrigens auch zum Thema Mitbestimmung ein sehr gutes Feedback dazu. Der Kurs wurde begutachtet, auch von der Konzernschwerbehindertenvertretung. Die fanden es natürlich prima, aber andere, die weiter weg sind, die haben mir auch gesagt, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, wie es ist, wenn wir beispielsweise nur in Fußballanalogien reden. Wird jetzt harmlos, wir haben ein EM-Jahr, aber manchmal ist Fußball halt nicht das, was verbindet, sondern das, was dich halt total abtrennt, sei es über die Nationalität. Und wenn wir jetzt bei dem Thema sind, Identitäten, ich glaube, es gibt immer noch sehr wenige Fußballer, die sich als schwul-lesbisch identifizieren und bekennen, also sagen wir erstmal das Letztere, und damit kann Fußball dich auch unfassbar trennen, ja, von anderen, die das immer als Beispiel nehmen. Und so muss man sich, glaube ich, voranarbeiten, Hausaufgaben machen, dass was gut ist, weiter befördern und eben gucken, dass man mit der Zeit geht. Und das ist für mich halt nicht die CSD-Flagge oder sowas, sondern einfach im Innen schauen, dass wiederum das Miteinander gut gelingt.
Super. Ist eigentlich schon ein total guter Abschluss für unser Gespräch. Sehr schön gesagt. Letzte Frage, die ich immer gerne stelle. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt hast du schon eine ganze Menge Inspirierendes von dir gegeben und trotzdem frage ich dich, vielleicht auch etwas persönlicher, was hat dich eigentlich selbst in letzter Zeit inspiriert? Gibt es da irgendwas? Kann im Arbeitskontext gewesen sein, kann auch ein Buch gewesen, irgendwas, wo du sagst, oh, da habe ich drüber nachgedacht, fand ich interessant.
Also was mich total inspiriert ist, wenn du wirklich miteinander leben kannst. Letzte Woche in Porto habe ich das halt gesehen, wie gut miteinander funktioniert und auch das, was wir sehr wenig diskutieren. Wie funktioniert eigentlich Blue Color und White Color zusammen? Und wenn du das so richtig zusammen sehen und erleben kannst, wir hatten da auch lustigerweise einen Podcast aufgenommen für unsere interne Kommunikation und der war so gut, weil der so spontan war und damit auch nicht nur authentisch, sondern einfach ehrlich von den Rückmeldungen. Und ich bin noch stolzer drauf, dass wir es auch genauso, wie wir es aufgenommen hatten, ohne irgendwelche Takes rauszunehmen und nochmal zu machen, ja, dass wir den auch so gesendet haben heute in unserem Intranet. Und es ist halt sehr inspirierend, wenn du Menschen authentisch sie selbst sein lassen kannst. Und ich glaube auch nur, wenn du dich so zur Arbeit bringst, wie du wirklich bist, kannst du auch eine tolle Leistung entfalten. Und das ist das, was ich haben möchte und was ich für mich auch als inspirierend ansehe.
Super, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir mal wieder ein halbes Stündchen Zeit für Saatkorn genommen hast. Wünsche dir und der Körpergroup ganz viel Erfolg bei euren Aktivitäten und bin mir sicher, dass wir irgendwann mal unser Gespräch fortführen. Ganz lieben Dank.
Das freut mich. Vielen Dank, lieber Gero, und eine schöne Woche für dich.
Ebenso. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es dann ab sofort alle Saatkorn-Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt es en masse bei den Trends Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.